Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Ich grüße euch aus Köln am Rhein, aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört die Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 8. Wir zeichnen auf am 25. Februar 2021, im verdammten zweiten Jahr des Corona-Lockdowns und im unglaublichen 16. Jahr der Herrschaft Angela Merkels. Ich muss mich manchmal immer noch kneifen, um das alles zu glauben. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft. Wir unterstützen aktive Betriebsräte, konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Werktätige. Wir sind sonntags um 17 Uhr und dienstags um 18 Uhr auf Radio Flora zu hören. Dann mit Musik, unter anderem mit einem neuen Song unter Mitwirkung von Geigerzähler Paul aus Berlin. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Mit dabei Securitas am Stuttgarter Flughafen, die Windradfirma Enercon mit WEC-Turmbau in Emden, Lieferando in Darmstadt. Im Anschluss kommt ein Interview. Ich spreche heute mit Markus. Er hat in der Logistikbranche gearbeitet. Nicht als Lkw-Fahrer, Lokführer oder als Paketbote bei UPS, DHL, Hermes. Nein, Markus war als Akademiker Mitarbeiter in einem Lobbyverband der Logistikbranche und ist da irgendwann ausgestiegen. Sein Verband hat die Rahmenbedingungen des Transportsystems in Deutschland beeinflusst und darüber wollen wir sprechen. Es verspricht, interessant und spannend zu werden. Doch jetzt bitte ich Jessica in die Sendung. Und was hast du heute im Programm?
Heute geht es zunächst einmal um Lieferando. Am 8. Januar 2021 haben die Beschäftigten im Liefergebiet Darmstadt einen fünfköpfigen Betriebsrat gegründet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Grund für die Betriebsratswahl bei Lieferando in Darmstadt sind die hohe Fluktuation der Fahrerinnen und Fahrer und viel zu viele Neueinstellungen. Der Essenslieferant soll im Laufe der Corona-Krise überproportional viel neues Personal eingestellt haben. Möglicherweise ein Manöver, um die Entsorgung unliebsamer Beschäftigter zu erleichtern. Lieferando klagt jetzt auf die Anfechtung der Wahl. Bei dem durchsichtigen Standardmanöver aus dem Handbuch der Betriebsratsbehinderung geht es vermutlich darum, die Mitarbeitervertreterinnen von ihrer eigentlichen Aufgabe abzuhalten, nämlich die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. In Darmstadt bemüht Lieferando hier den Betriebsbegriff. Dabei geht es im Zusammenhang mit Union Busting vereinfacht gesagt darum, welche Filiale oder welche Bezirke als gemeinsamer Betrieb definiert werden. Durch Tricksereien und Änderungen können so ganze Betriebsräte ausgeschaltet werden. Dass Lieferando es mit der Anfechtung der Wahl ernst meint, zeigt die Wahl der Kanzlei, die die Behinderung der Betriebsratsarbeit juristisch begleitet. Lieferando setzt hier auf Jan Heuer von der Kanzlei Klimt. Jan Heuer war 2020 von Lieferando auch in Köln dafür eingekauft, die Betriebsratswahl in Köln zu behindern und zu erschweren. Die Anfechtung der Wahl scheiterte hier. Lieferando hatte versucht, nach dem Zusammenschluss von Foodora und Lieferando Fahrerinnen gegeneinander aufzuhetzen. Das ging gründlich schief. Die Kölner Fahrerinnen und Fahrer ziehen mittlerweile längst an einem gemeinsamen Strang. Stuttgart. Securitas Aviation geht mit Privatdetektiven gegen den Betriebsrat vor. Der Sicherheitsdienst Securitas ließ am Flughafen Stuttgart Teile des Betriebsrates seit Sommer 2020 durch die Stuttgarter Detektei LS Security Solution umfassend überwachen. Kleinste Verfehlungen sollten den Vorwand für konstruierte Kündigungen oder andere arbeitsrechtliche Schikanen liefern. Dabei umfasste die Überwachung nicht nur die Arbeits- und Pausenzeiten. Der Betriebsratsvorsitzende wurde über Monate auch bis in das Privatleben hinein überwacht. Durch die Dauerüberwachung wollte die Geschäftsführung die Betriebsratsmitglieder mutmaßlich dazu bringen, aufzugeben und das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Der Stuttgarter Rechtsanwalt Uwe Melzer, der den Betriebsrat und den Vorsitzenden rechtlich vertritt, sieht in der anlasslosen Überwachung eine schwere Persönlichkeitsverletzung und auch eine schwere Verletzung des Benachteiligungsverbots des Betriebsrats. Kurz vor Weihnachten legte Securitas dem Betriebsrat am Stuttgarter Flughafen dann eine Anhörung für eine fristlose Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden vor. Das ist eine ganz klassische Methode des Union-Busting, Kündigungsversuche und andere Schikanen so zu terminieren, dass die betroffenen Beschäftigten unmittelbar vor Wochenenden, Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder auch vor Urlauben und Geburtstagen davon erfahren. Ziel ist, tief ins Privatleben hineinzustoßen. Über das Wochenende ist kein Rechtsanwalt zu erreichen. Die ganze Familie soll um den drohenden Jobverlust und die damit verbundenen Existenzängste rotieren. Das Mandat für die juristische Begleitung des Union Busting bei Securitas am Stuttgarter Flughafen hat die international tätige Wirtschaftskanzlei Evershed Sutherland inne. Nach eigenen Angaben ist Securitas der größte Dienstleister im privaten Sicherheitsgewerbe in Deutschland. Zu Securitas gehört auch die Privatdetektei Pinkerton Consulting und Investigations. Pinkerton spionierte an verschiedenen Standorten die Belegschaften von Amazon aus und dokumentierte dort gewerkschaftliche Aktionen. Köln. Union Busting bei Magna. Bei den zahllosen Versuchen, den Betriebsrat bei Magna aufzulösen oder zumindest den engagierten Betriebsratsvorsitzenden Rinaldo loszuwerden, greifen Magna und die Anwältin vom Unternehmensverband Köln Metall tief in die Rassismuskiste. Die Magna-Anwälte machen aus dem deutschen Sinto hier einen Rumänen und behaupten, Betriebsratsmitglieder seien in Drogengeschäfte und andere kriminelle Aktivitäten verwickelt. Jetzt ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen Magna und die dabei verantwortlichen Manager. Dabei soll es unter anderem um die Straftatbestände der Behinderung der Betriebsratsarbeit, üble Nachrede, Verleumdung und Vortäuschen einer Straftat gehen. In Köln stellen rund 400 Mitarbeiter der Magna Seating GmbH Autositze für Ford her. Der Konzern Magna International ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt, für den in 27 Ländern mehr als 152.000 Menschen arbeiten. Davon fast 20.000 an 40 verschiedenen Produktionsstätten in Deutschland. Sollte es also auch an anderen Standorten Probleme geben mit der Betriebsratsarbeit, wir haben da ein offenes Ohr für alle Beschäftigten, die mögen sich gerne bei uns melden auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de in einem durchgeschrieben, findet man Hinweise, wie man uns erreichen. Enercon. WEC Turmbau will Betriebsrat loswerden und bemüht dabei auch einen Antrag auf Amtsenthebung per Unterschriftensammlung. WEC Turmbau stellt Stahltürme für Windkraftanlagen her. Die Branche ist in der Krise. Der Ausbau der Windenergie ist in den vergangenen Jahren dramatisch eingebrochen. Das ist jedoch ganz sicher nicht die Schuld des Betriebsrats, sondern Folge politischer Fehlentscheidungen. Mehrere Beschäftigte von WEC Turmbau beantragen derzeit über eine Unterschriftenliste des Managements die Auflösung des Betriebsrats, weil die vorgeschriebenen Betriebsversammlungen nicht stattgefunden haben. Dabei scheiterten die Betriebsversammlungen in der zweiten Hälfte des letzten Jahres 2020, als sich die erste Verwirrung um Corona gelegt hatte, nicht am Betriebsrat. Es war das Unternehmen, das blockierte und das sich trotz Corona schlicht weigerte, die Kosten für eine Online-Betriebsversammlung zu übernehmen. Eine Konstruktion, bei der sich wirklich die Balken biegen. Aber die Beschäftigten, die nicht sofort unterschreiben wollten, wurden zum Teil mehrfach von Vorgesetzten bearbeitet. Die Unterschriften dürften deshalb zum Teil unter größtem Druck geleistet worden sein, was möglicherweise den Tatbestand der Nötigung nahelegt. Der Betriebsratsvorsitzende wird mit Kündigung bedroht. Gleichzeitig verweigert die Geschäftsführung unter Volker Burgrand der IG Metall den Zutritt zur Firma. Welche Begründung hier bemüht wird, ist nicht bekannt. Ohne Betriebsrat ist der Weg frei für Lohndumping, unbezahlte Überstunden oder auch den kompletten Kahlschlag. Die krisengeschüttelte Firma könnte dann leichter an internationale Investoren verkauft werden oder im Fall einer Pleite müsste kein Sozialplan mit dem Betriebsrat verhandelt werden.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Die heutige Wirtschaft wird eigentlich nach Schema F gestaltet. Es ist erschreckend, dass in beinahe jeder Branche dieselben universellen und immer gleichen Rezepte verwendet werden, um alles möglichst immer billiger zu machen. Zerschlagung der integrierten Fabrik. Seit den 70er Jahren ist das Motto. Auslagern an Subunternehmer und Zulieferer. Maximaler Konkurrenzkampf in einer maximal zergliederten Produktionskette. Nach der Unternehmensberatung McKinsey, die wahrscheinlich wichtigste Unternehmensberatung der Welt, heißt das Optimierung der Wertschöpfungskette. Geiz ist geil, wenn es um Löhne derer geht, die die wirkliche Arbeit, die Drecksarbeit machen. Gier wird großgeschrieben, wenn es um Profite, Boni und Honorare der Akademiker und Akademikerinnen und sogenannten Eliten geht. Zusammengehalten wird die ausgelagerte, zersplitterte Wertschöpfungskette. die neoliberale Pyramide des Fressens und Gefressenwerdens durch die Logistik. Lkw, Bahn, Flugzeuge und Schiffe. Genau über diese Logistik wollen wir heute reden. Während Transport, Lagerhaltung und Lieferung früher eher als notwendige Nebentätigkeiten galten, also irgendwie muss die Kohle ja in die Stahlwerke kommen, der Stahl in die Werften und Fabriken, so ist die Logistik heute eben zentral geworden. Sie ist Dreh- und Angelpunkt des heutigen Wirtschaftssystems und gleichzeitig auch seine Achillesferse. Denn die Macht der Beschäftigten in der Logistik steigt. Exponentiell sogar. Piloten und Lokführer konnten diese Macht in Deutschland in der Vergangenheit auch ausspielen und sie zogen geradezu offenen Hass von Konzernmedien und öffentlich-rechtlichen Sendern auf sich, wenn sie streikten. Allerdings ist es sehr schlecht um genau den Transportsektor bestellt, der die meisten Güter verschiebt. Von 1970 bis 2018 ist der Anteil von Lkw am Transportaufkommen gestiegen, und zwar immens. Von 48% auf 76%. Leider ist die Lage der Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen gelinde gesagt sehr bescheiden oder genauer gesagt beschissen. Ich spreche heute mit Markus. Er hat in der Logistikbranche gearbeitet. Bevor wir über deine Arbeit in einem Lobbyverband der Logistik sprechen, fange ich mal mit einer provokanten Frage an. Warum geht es den Lkw-Fahrern und Paketboten immer schlechter, während die Logistikunternehmen und ihre Besitzer immer reicher werden?
Man kann ja generell gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich feststellen, dass einfach die Löhne nicht gestiegen sind, ne, über die letzten 30 Jahre und quasi das Geld irgendwie nach oben wandert und so eine gewisse Umverteilung fehlt. Aber in der Logistik, du hast es eben angesprochen, gibt es eben auch diesen Trend hin zum Sub-Unternehmer oder zur Suche nach Fahrern im europäischen und auch im äußereuropäischen Ausland, was eben auch die Formierung von lokalen Gruppen oder Gewerkschaften erschwert. Das heißt, dort gibt es dann auf der Arbeiterseite, Arbeitnehmerseite eben nicht die große Schlagkraft, um den Interessen quasi der Lobbyverbände oder der Arbeitgeberverbände dann in größerem Sinne was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das hat halt maßgeblich dann dazu beigetragen.
Über diese Zersplitterung und die fehlende, ja, die Macht fehlt ja eigentlich gar nicht, sondern das fehlende Selbstbewusstsein, die fehlende Machtentfaltung oder Aufbau von Gegenmacht durch die Lkw-Fahrerin reden wir am Ende des Interviews noch. Ich möchte jetzt mal wissen, wie dürfen wir uns die Arbeit in so einem Lobbyverband der Logistikbranche eigentlich vorstellen? Das ist für viele Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich spannend, weil wir selten die Gelegenheit haben, dahinter die Kulissen zu blicken. Also wie sieht das konkret aus im Alltag?
Die Motivation geht beim Verband und bei den Leuten, die dort arbeiten, da heraus, dass sie sich wirklich sagen, hey, wir vertreten hier die Logistikbranche und stellen uns dann hin und sind die Experten. Also das wird auch von Bundesregierungsseite oder seitens der Europäischen Kommission auch so anerkannt. Dort wird gesagt, hey, die Verbände sind die Experten in dem Feld und zu denen gehen wir, wenn wir Fachwissen in gewissen Bereichen haben wollen, die wir natürlich durch unsere Beamten und Angestellten in den Ministerien einfach nicht haben. Also das ist der Grundgedanke. Und die Arbeit sieht dann so aus, dass es entsprechende Experten in Anführungsstrichen gibt, ja, die sich dann mit den Unternehmern, meistens den Chefs der Unternehmen, die sich in diesen Verbänden organisieren, treffen und in eben diesen Interessensgruppen, Kommissionen, Arbeitsgruppen regelmäßig treffen und dann dort erarbeiten, was denn die Interessen erstmal der Unternehmerschaft sind. Was sind die Interessen der Leiter der Logistikunternehmen, sagen wir mal, im Bereich Seeschifffahrt? Dann wird dort ein schönes Positionspapier geschrieben und vielleicht eine kleine Veranstaltung zur Information mit ein paar Bundestagsabgeordneten und ministeriellen Beschäftigten gemacht, um das dort als eben zwingend notwendige Maßnahme zu präsentieren, die letzten Endes dazu führen soll, ja, in den Worten des Verbands oder der Interessengemeinschaft, Arbeitsplätze zu schützen, die üblichen Argumente, ja, die Effizienz des Sektors zu erhöhen. Ja. Und, also das ist so die grundlegende Funktionsweise. Wie das dann in der Realität oder wozu das wirklich führt, da haben wir ja eben schon kurz zugesprochen, letzten Endes sind halt die Interessen der Arbeitgeberschaft dort vertreten und der Arbeitnehmer wird, ich würde jetzt nicht nur sagen meistens, sondern immer außen vor gelassen in diesen Überlegungen.
Die Stoßrichtung des Lobbyismus ist ja nach meiner Meinung, und ich kenne mich da jetzt noch so ein bisschen aus, weil ich früher mal für Lobby Control gearbeitet habe, ist ja eigentlich die Beeinflussung der Öffentlichkeit. Zentrales Mittel sind da meines Erachtens Studien. Und andererseits auch die direkte Bearbeitung von politischen Entscheidern, also Politikern oder Ministerialbeamten. Und ich kenne mich jetzt mit deinem Lobbyverband überhaupt nicht aus. Aber es gibt welche, die legen sogar Akten über einzelne Key Accounts, also zentrale Figuren an, die sie da bearbeiten möchten. Da wird also mit allen möglichen Mitteln gearbeitet. Aber bist du selber in deiner Tätigkeit so weit an die Front überhaupt vorgedrungen oder hast du mehr so im Backoffice gearbeitet und da irgendwelche Schriftsätze fabriziert?
Bin dann nicht derjenige gewesen, der sich mit dem Staatssekretär trifft. Ja, das macht dann vielleicht der Geschäftsführer. Die sind ja auch irgendwo in der Hierarchie, existieren diese Verbände ja auch. Also, ja. Aber man sitzt dann natürlich dort und sitzt den Unternehmern gegenüber, die sagen, hey, wir hätten gerne, bei einer Umweltrichtlinie das nicht so streng, weil das schaffen wir einfach nicht, ne? Die Umrüstung. Wir suchen mal nach Argumenten, weshalb wir das anders gestalten möchten. Und dann wird da eben was geschrieben. Das geht dann auch an, klar, Zeitungen. Man kann Studien erstellen, gemeinsam mit wirtschaftsnahen Instituten, die das dann auch so aussehen lassen, als wäre das alles wissenschaftlich belegt. Und natürlich, die Öffentlichkeit spielt da auch irgendwo mit und sollte da auch beeinflusst werden. Aber die meisten Verbände wissen schon, dass sie gezielt wirklich zu den Entscheidungsträgern, wie du schon sagtest, dann gehen.
Okay. Du bist irgendwann ausgestiegen. Was hat dich am meisten gestört an deiner Arbeit als Logistik-Lobbyist, wenn ich dich überhaupt so nennen darf? De facto ist das eine Lobbyorganisation. Du hast da gearbeitet, warst im Grunde auch so ein kleiner Lobbyist. Oder hat man sich da nicht so gefühlt?
Ja, irgendwann fällt einem auf, oder zumindest ist mir aufgefallen, dass man mit den Unternehmern, denen man gegenüber sitzt und zuhört und vielleicht am Anfang auch noch ganz beeindruckt davon ist, wie, ja, wow, jetzt ist hier der Chef von so und so und darf ich treffen. Aber mit denen hat man ja viel weniger gemeinsam als mit den Personen, die letzten Endes dann den LKW fahren, ja, den Sattelzug durch Europa touren oder im Umschlaghof die Pakete in den Container einpacken. Nur weil man dort halt einen Anzug hat, wird man vielleicht davon so ein bisschen entfremdet. Ich hatte dann mal, was heißt das Glück, einen kurzen Ausflug zu einem Logistikunternehmen zu machen und dort auch im Umschlag zu arbeiten für einen Tag und für einen LKW. Und es wurde gedacht, das würde mir ein bisschen die Praxis nahe bringen. Aber dort ist mir halt aufgefallen, dass ich mit den Leuten um einiges mehr überein hatte als mit meinen Kollegen. Dann begann eben so ein Prozess, wo man sich dann überlegt, hey, warum, wie stehe ich denn persönlich dazu, ne, dass jetzt mein Kollege gegenüber von Verdi am Tisch sitzt und versucht eben den Mindestlohn niedrig zu halten. Und dann entscheidet man sich dann, dass es eben überhaupt nichts mit der eigenen Meinung zu oder Position zu tun hat und versucht dann rauszukommen. Okay. Kündigt eben. Entschuldigung. Gleichzeitig gibt es ja viele Leute, die jahrelang dort weiterarbeiten und mir ins Gesicht sagen, ja, sie sind große SPD-Wähler. Also nicht jeder kann diese kognitive Dissonanz eben so leicht ablegen, glaube ich.
Was mir selber aufgefallen ist, ich habe früher auch mal für Ford gearbeitet. Das war der bestbezahlte Job, den ich jemals hatte, dass es da auch so eine Dissonanz gibt. Je unsinniger oder sogar schädlicher der Job für die Gesellschaft oder den Fortbestand der Menschheit ist, umso besser sind die bezahlt. Mhm. Das ist natürlich auch ein Argument, dann da drin zu bleiben. Ist das da auch so? Wird das gut bezahlt?
Nee, also das ist ja, so wird eben diese Illusion aufrechterhalten, dass man eben kein normaler Arbeiter irgendwie ist oder dass man ja was ganz anderes ist. Es wird ein Anzug angezogen oder es wird erwartet. Ja, dann hat das Büro meistens eine ganz tolle Adresse. Man kommt zu tollen Abendveranstaltungen mit irgendwelchen anderen, wie ich herausstellt, eher langweiligen Menschen. Und man hat auch natürlich also als Einstiegsgehalt ein super Gehalt. Ich kam frisch von der Uni und war davon direkt geblendet, offensichtlich. Aber klar, die Frage ist, die sich ja jeder in meinem Leben stellt, wie viel gibt mir das, auch wenn ich dann nach Hause gehe und denke, hey, ich engagiere mich hier irgendwie politisch, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, dass ich beim Lobbyverband bin. Aber natürlich wird so gelockt, das ist bei jeder Beratung so und bei jeder Wirtschaftskanzlei. Ja, das ist leider so.
Ja, ich spreche mit Markus, er hat in der Logistikbranche gearbeitet und war als Akademiker Mitglied oder Mitarbeiter in einem Lobbyverband der Logistikbranche. Lass uns zuletzt reden über die Macht der Lkw-Fahrer. Sie wäre eigentlich riesengroß, meiner Meinung nach. Also man kann wahrscheinlich mit 6 Lkw-Fahrern, die sich konspirativ koordinieren, Deutschland zum Stillstand bringen. Die müssen nur zeitgleich Elefantenrennen auf der A2 oder und dann irgendwo noch in Süddeutschland und im Raum Frankfurt fahren. Dann würde man also eine riesen Welle lostreten und käme direkt in die Tagesschau wahrscheinlich und wahrscheinlich auch ins Gefängnis, weiß ich nicht genau. Die Berufsgruppe ist jedenfalls zersplittert, unorganisiert und ohne Selbstbewusstsein, also ohne das Bewusstsein der eigenen Stärke. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, aber es wird nicht, zumindest für mich, kaum erkennbar, dass es irgendwie ausprobiert wird, dass es da irgendwas gibt. Der Branchenverband, in dem du da gearbeitet hast, steht auf der Gegenseite, aber über die Arbeiter machten die sich wahrscheinlich gar keine großen Gedanken, weil die die Gefahr von dieser Seite gar nicht sehen, oder wie ist das?
Der Job des Lkw-Fahrers ist ja von Grund auf irgendwie, hat ja so eine fast schon, vor allem dann über die Langstrecke, so ein, hat ja was Nomadisches, ja. Also man muss ja zum Teil tagelang, kommst du nicht nach Hause, fährst durch die Gegend, triffst vielleicht mal ein paar Kollegen an der Raststätte oder an der Rampe und dann geht's wieder zurück. Das heißt, du hast auch nie diese Momente, in denen man sich zusammensetzt und sagt, hey, sind wir jetzt irgendwie eine kritische Masse, die sich mal organisiert. Dann kommt noch dazu, dass eben anders als bei, nehme ich mal an, den Lokführern oder den Piloten, die Fahrer alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Also es ist so weit gegangen, dass die Unternehmen in der Branche, in der Logistik, ostwärts mit Polen angefangen, bis in die Ukraine Fahrer gesucht haben, Weiterfahrer suchen, händeringend und eben verschiedene Sprachen von Rumänisch über Ungarisch sich dort einfach in einem Berufsfeld vereinen, das aber dann verhindert, dass sich dort organisiert wird. Gleichzeitig, wie du sagtest, ist wie zum Beispiel Ende-Gelände zeigt, dort ein großer Hebel, wenn man mal eine Autobahn blockiert. Ja. Gleichzeitig ist dort ein großer Hebel, wenn man mittlerweile von einer Just-in-Time-Logistik spricht, wo wirklich es auf die fast Minute ankommt, wann ein Teil ankommt, dass man dort ganze Produktionsprozesse natürlich behindert. Es gibt auf jeden Fall diese Macht, die dort immer noch liegt. Vor allem, wir haben das letzte Jahr auch übergesehen, was das für eine kritische Berufsgruppe ist, wenn dann auf einmal letztes Jahr überall das Klopapier fehlt, jetzt mal als kleiner Scherz, aber ja, letzten Endes ist es so. Ne? Dort ist aber, wie gesagt, das Problem einfach der physischen Präsenz, dass man einfach nicht im gleichen Ort steht. Ne? Vielleicht erfindet jemand ein Medium, über das man sich austauschen kann, ohne am gleichen Ort zu sein und sich vielleicht verbindet. Vielleicht ist das Internet eine Lösung, sich dort zu organisieren. Aber das sind so die Gründe, weshalb es, glaube ich, noch nicht passiert ist oder wir es jetzt aktuell noch nicht sehen.
Naja, dieses Medium gibt es ja längst. Das nennt genau. sich halt WhatsApp oder Facebook und da sind ja. die auch alle aktiv. Aber was fehlt, ist offenbar der Heilige Geist, der da herniederkommt. Also wir sind ja, wenn man jetzt mal welthistorisch das betrachtet, ist es so ein bisschen wie beim Turmbau zu Babel, also verschiedene Leute, die einfach nicht zusammenkommen und da bildet sich keine Fischschwarmintelligenz oder ja, vielleicht muss man da auch mehr dran arbeiten, dass ein bisschen mehr.
Ja, ich glaube, die Prekarität auch in dem Sektor ist auch wieder ein ausschlaggebender Faktor. Also wenn man einfach dann als Fahrer aus Rumänien kommt und hier eine Tour macht und ein paar Strecken abfährt und erstmal Angst hat, dass man überhaupt bezahlt wird und irgendwie in einer, also notdürftig unterkommt in irgendeiner zurechtgeschusterten Absteige, dann ja, ist, glaube ich, nicht das allererste, woran man denkt, okay, ich kann jetzt meinen materiellen Zustand hier vielleicht sogar verbessern, indem ich streike. sondern das spielt echt noch eine große Rolle, damit dass die Leute wirklich in prekären Verhältnissen zum Teil leben. Ja, also vor allem, wenn man, das ist ja auch nicht so, dass es irgendwo im Verborgenen sich abhandelt, aber man sieht eben auf Raststätten Leute, die dort eben über einer Gasflamme sich Essen warm machen. Ja, und das ist mittlerweile so normalisiert, für die Leute natürlich nicht, aber für anscheinend Millionen von Menschen, die hier über die Autobahn fahren und das sehen. Aber ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass eben auch so ein bisschen, ja, vielleicht das Klassenbewusstsein fehlt oder ein Bewusstsein, dass eben Tausende eigentlich von Lkw-Fahrern in der gleichen Situation sind und eben eine gewisse Macht auch haben. Ja, bleibt zu hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren, Monaten ändert.
Was würdest du Akademikern und Akademikerinnen raten, also Leuten wie dir selber? Oder was würdest du dir selber zurufen, wenn du dich vor 4 Jahren siehst als Berufseinsteiger?
Letzten Endes liegt es wahrscheinlich an einem selber, sich zu überlegen, welche Rolle man in gewissen Machtstrukturen spielt, ja, und wie man die repliziert und ob man wirklich da so Bock drauf hat. Also wenn ich mir einfach meiner Rolle darin bewusst werde, dass ich dazu beitrage, dass eben Arbeitnehmerinteressen nicht gehört werden. So, das jetzt, wenn ich es jetzt betrachte, ist es natürlich ziemlich klar, aber einfach sich eine Rolle in der Machtstruktur bewusst zu werden, das kann man auch mal ganz toll auf sein Privatleben anwenden, aber auch dann natürlich im Beruf. Das ist ein riesengroßer erster Schritt. Das bedarf wahrscheinlich eine gewisse Reflexion, aber dazu sollten die meisten Menschen in der Lage sein. Und dann ist es letzten Endes ja ein Kompromiss, den ja viele Leute eingehen, die es vielleicht sogar wissen und sich dessen bewusst sind und einfach sagen so, hey, gut, ist mir aber egal. Es ist, glaube ich, wichtig, sich selber irgendwo zu verorten, vielleicht sich bewusst zu machen, was man repräsentiert und für wen man dort arbeitet und was die Interessen vielleicht des Chefs der Organisation sein könnten oder sind. Ja, und wenn man sich darüber bewusst ist, dann ist es meistens schon ein großer erster Schritt, dann zu verstehen, dass man darauf selber auch keinen Bock hat. Klar, das ist auch eine Situation, wo vielleicht nicht jeder dann ganz frei ist zu sagen, hey, dann mache ich das eben nicht. Ja, also da hängt ja noch viel mehr dran. Aber ja, ich glaube, wenn man dann irgendwann da steht und sich fragt, warum habe ich das denn jetzt alles gemacht, 50 Jahre später, und dann sich eben nicht beantworten kann, ne, wieso eigentlich, dann überlegt man lieber jetzt schon.
Mir fällt gerade, wo du das erzählst, sogar noch ein weitergehender Schritt ein, als Whistleblower. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Informationen zu sammeln und dann irgendwann weiterzugeben. Aber gut, das ist ein weites Feld. Ja, ich danke dir erstmal für das Gespräch. Sehr interessant.
Ja, sehr gerne.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand. Wir führen jede Woche interessante Interviews mit Beschäftigten. Wir interessieren uns für alle möglichen Berufe, besonders die systemrelevanten. Meldet euch. Berichtet von eurer Arbeit. Habt ihr Stress auf der Arbeit? Werdet ihr ungerecht behandelt? Bei uns könnt ihr auspacken. Kontakt über unsere Webseite www.arbeitsunrecht.de. Jessica, zum Abschluss noch ein paar Worte von dir. Was ist das eigentlich für ein Laden, in dem wir hier sind, und wie kommen wir eigentlich über die Runden?
Ja, der Druck am Arbeitsplatz wird zunehmend auf den Einzelnen abgeladen. Wir berichten ja in dieser Sendung auch darüber, wie selbstbewusste Beschäftigte systematisch aus Betrieben gedrängt werden, langjährige Mitarbeiter durch Niedriglöhner ersetzt werden und Kündigungsgründe nicht selten präventiv gesammelt werden und gezielt konstruiert werden. Wir haben deshalb beschlossen, uns zusammenzuschließen. Wir sammeln und dokumentieren Fälle von Behinderung von Betriebsratsarbeit und Arbeitsunrecht. Wir vernetzen aber vor allen Dingen auch aktive Betriebsratsmitglieder, Juristinnen und Journalistinnen und Arbeitsrechtsaktivistinnen. Wir beraten und unterstützen aktive Betriebsräte und renitente Beschäftigte. Da wird eben auch ganz viel Hintergrundarbeit geleistet, von der die Öffentlichkeit überhaupt nichts erfährt. Wir rufen aber auch zu einem regelmäßigen Widerstandstag der arbeitenden Bevölkerung auf, dem Freitag 13. Und um all das möglich zu machen, setzen wir auf die Unterstützung durch unsere Mitglieder. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, schon 2014. Natürlich ist es auch möglich, als Nichtmitglied zu spenden, wenn man die Ziele unserer Initiative unterstützen möchte. Spenden können von der Steuer abgesetzt werden, weil wir als gemeinnützig anerkannt sind. Mehr Infos zu unseren Aktivitäten und auch Kontaktmöglichkeiten, falls sich Fragen ergeben oder ihr uns auf besondere Fälle in eurem Betrieb beispielsweise aufmerksam machen wollt, das alles findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de.
Okay, ihr habt Arbeitsunrecht FM gehört, unsere 8. Sendung, aufgezeichnet am 25. Februar 2021. Wir senden wöchentlich an dieser Stelle und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Haltet die Ohren steif und bis dann.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.